Hallo und herzlich willkommen zur 322. Ausgabe des GamerWG Podcasts. Das ist Part 2 unseres großen Life is Strange Episode 5 Polarized Specials. Und wie vergangene Woche schon angekündigt, ist heute nicht die Standardbesetzung dabei. Die habt ihr gestern zu hören bekommen. Heute habe ich mir ins Boot geholt. Zum einen den Roman. Hallo.
Hi, hallo an alle Hörer und natürlich hallo an euch beide. Und mit dem zweiten meine ich den Kai. Der ist auch wieder dabei.
Ja, Standard-Dauergast. Ich grüße euch und auch ein Hallo an die Hörer.
Ja, Life is Strange ist endlich zum Abschluss gekommen. Und wir haben lange gewartet, ob wir euch eine finale Kaufentscheidung geben können oder nicht. Ich glaube, wir sollten das mit als erstes tun, denn nachher wird es, wie gesagt, wie immer einen dicken Spoiler-Teil zu Episode 5 geben. Davor würde ich euch allerdings bitten, weil wir eure Meinung noch nicht kennen, erstmal zu Episode 1 bis 4 eure Eindrücke zu schildern. Ihr müsst das jetzt nicht storymäßig zusammenfassen, aber so, was ihr aus den ersten 4 Episoden mitgenommen habt, bevor ihr euch in die finale Folge gestürzt habt. Kai, ich weiß, dass du das erst kürzlich angefangen hast, nachdem du begeistert unsere Folgen gehört hast. Erzähl.
Begeistert. Ja, wie das Spiel rauskam, war ich ja in Kur. Und ich war ja generell nicht abgeneigt, das Spiel zu spielen. Bloß, wie ich mir dann die erste Episode runtergeladen habe auf Steam, lief das auf meinem Laptop super schlecht und super miserabel und halt nur in Englisch, dass ich es dann sein gelassen habe. Aber durch eure Podcasts bin ich dann doch heiß auf die Story geworden. Wobei ich eigentlich nur den zu Episode 1 gehört habe. Den zu Episode 2, da ist was schief gelaufen, den konnte ich mir nicht runterladen. Da habe ich nur immer dieses Nintendo-Ding gekriegt, dieses Anhängsel. Dann den zu Episode 3, da habe ich den kompletten Spoiler-Teil übersprungen, weil ich mich nicht spoilern wollte. Und dann den bei Episode 4 habe ich abgebrochen, weil ich mich eben nicht spoilern wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht es mir, es geht los. Ich habe mir eine Fanübersetzung gesucht und dann habe ich angefangen mit dem Spiel. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Also ich finde, das ist eins der besten Episodenspiele, die ich bisher gespielt habe. Kann nur sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Episode 1 war halt so zur Einführung. Die zweite fand ich ein bisschen langweilig, wobei das Ende schon krass war. Ne, mit dem, was da passiert. Und dann ab Episode 3 war ich absolut süchtig. Da konnte ich gar nicht mehr aufhören und habe mich dann jetzt wahnsinnig gefreut, dass endlich die Episode 5 auch nur in Anführungsstrichen 2 Wochen, nachdem ich mit Episode 4 fertig war, rauskam.
Ja, du hast das zusammenhängendste Bild, sage ich mal, vermute ich, ja. Weil ich das immer relativ nah am Release gespielt habe und wenn wir mal den Podcast 2-3 Wochen nach Release gemacht haben, also ich kann dir nicht mehr sagen, was genau in Episode 2 in der Mitte passiert ist.
Aber ja, also jetzt weiß ich doch, irgendwas mit dem Schrottplatz, ja.
Bestimmt, ja. Flaschen sammeln, weil das genau. Ja nochmal vorkommt.
Genau.
Nee, ja, cool. Aber also damit bist du relativ, ja, wie gesagt, hast du ein gutes, zusammenhängendes Bild aktuell. Du wirst heute unser Wiki sein.
Unser Wiki, ja, sehr schön.
Und Roman, wie sieht's bei dir aus? Hast du das zum Release gespielt oder auch so lange gewartet?
Ja, bei mir, ich habe tatsächlich jede einzelne Episode bis auf die 5. direkt am Release-Tag gespielt. Es war so, für Episode 1 hatte ich mir tatsächlich damals sogar ein Kreuz im Kalender gemacht und eine Erinnerung am Handy gestellt, weil ich relativ früh von dem Spiel erfahren habe, dass das kommen wird. Und ich war halt total begeistert von Remember Me. Ich habe Remember Me gespielt und trotz der kleinen Fehler, die das Spiel hatte, war ich sofort einfach von Don't Nod gefesselt, also von dem Entwickler, weil die halt sehr gut geschafft haben, wie ich finde, Charaktere und eine Welt zu bauen. Und nachdem ich dann gehört habe, dass die ein Episodenspiel machen, wo man eben ebenfalls Entscheidungen treffen kann, die sich dann ausführen sollen, dachte ich mir, wenn das irgendjemand hinkriegt, dann sie. Und deswegen habe ich mich da tierisch drauf gefreut. Und die erste Episode hat damals für mich sehr ruhig angefangen und am Anfang dachte ich mir so, ja, aber bis zum Ende der ersten Episode war ich so richtig hooked und ab da habe ich, wie gesagt, jede Episode direkt am Release-Tag gespielt, nur die fünfte jetzt etwas verspätet, weil halt Halo dazwischen kam. Aber ansonsten war ich von Anfang an gehypt so ein wenig oder habe mich selber gehypt.
Ja, ging Andreas mir ja ähnlich. Wobei ich erst ab Episode 2 vom Spiel gefesselt war. Episode 1 fand ich noch ein bisschen zu ruhig im Allgemeinen. Gut, jetzt bevor wir in den Spoilerteil abdriften und wir alle Episode 5 ja gespielt haben, würde ich gerne wissen, ob ihr Life is Strange Episode, ja beziehungsweise Life is Strange als Ganzes empfehlen würde. Würdet ihr sagen, jupp, der Season Pass lohnt sich, das anzuschaffen? Ich vermute mal, dass das jetzt nicht teurer wird, sondern immer noch 20 Euro kostet, wenn man sich das jetzt zu diesem Zeitpunkt dann endlich anschaffen will, nachdem das ganze Spiel raus ist. Würdet ihr sagen, ist es seine 20 Euro wert oder nicht?
Auf jeden Fall. Definitiv. Ich muss zwar sagen, dass ich es im Angebot gekauft habe, es war etwas vergünstigt. Ich habe, glaube ich, 16 Euro oder 17 bezahlt. Aber auf jeden Fall lohnt sich das.
Da würde ich auch definitiv zustimmen. Da könnte ich wirklich nur eine Empfehlung aussprechen, gerade für das, ich sag mal, das bisschen Geld. Da kann man echt nichts falsch machen.
Ja, ich hatte Angst, dass das Ende das Spiel irgendwie ruinieren könnte, weil das ja nicht selten der Fall war in letzter Zeit. Aber ich würde auch sagen, also das Ende ist wirklich gelungen und man muss sich da keine Sorgen machen, dass man irgendwie irgendwelchen großartigen Mist vorgesetzt bekommt. Es schließt sich schön ein netter Kreis. Also ganz ehrlich, es schließt sich der Kreis wie sonst sowas. Und ich würde auch sagen, wenn man es noch nicht gespielt hat, wenn man bis jetzt gewartet hat, weil man es am Stück spielen will, ist es seine 20 Euro voll und ganz wert. Es hat zwar seine Tiefs, aber die Hochs machen das lange wieder wert. Und ja, damit ist leider Gottes der nicht, also der spoilerfreie Part auch schon wieder beim Ende angekommen. Wir haben eine kleine Zusammenfassung von Episode 5 uns notiert, damit wir so halbwegs den Verlauf folgen können. Und alle, die jetzt abschalten wollen, um sich Episode 5 selbst zu besorgen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht zu einem sehr interessanten Thema, zu einer Demo, die etwas größer ist. Oder aber Andreas wird irgendjemanden finden, mit dem er über Metal Gear sprechen kann.
Ja, scheint schwer zu werden.
Ja. Wir haben da alle irgendwie nicht so wirklich Lust zu, haben wir festgestellt, ja. Woran es wohl liegt.
Ja. Und ich glaube, mit dem
Verdrängung.
Am Spiel des Jahres wird es wohl liegen.
Ich vermute mal, dass Witcher das Add-on auch noch ein bisschen sich ziehen wird bei dir und Thomas, Kai.
Ja, ich habe heute zwar wieder mal ein bisschen da drin versenkt, aber wie das halt bei Witcher so ist, ne? Man verfolgt die Quests, die Hauptquests da von dem Add-on und dann fallen einem rechts und links noch ein paar Nebenquests auf und dann verirrt man sich wieder in den Nebenquests und dann macht man im Endeffekt doch nicht weitergespielt.
Ja, das kenne ich. Ich habe für Witcher, für den DLC, ich glaube, insgesamt 37 Stunden gebraucht und so viel bietet einem normalerweise ja nicht mal ein anderes Vollpreistitel.
Ja, das ist wahr. Also ich, wie gesagt, ich habe heute da 3 oder 4 Stunden rein versenkt und das war von der Hauptstory irgendwie nur eine kleine Aufgabe. Der Rest irgendwie war Nebenquest-Gedönse. Naja, so ist das mit Witcher. Wird also noch was dauern.
Gut, dann würde ich sagen, driften wir langsam ab in den Darkroom. Denn wir erinnern uns, am Ende von Episode 4 standen wir auf diesem Schrottplatz und wurden von Mark Jefferson überrascht. Chloe wurde erschossen in einem Akt, wie Mark Jefferson dann später behauptet, der Selbstverteidigung. Und wir finden uns eben in diesem Darkroom, den wir aufgedeckt hatten in Episode 4 wieder, angebunden an einen Stuhl. Und je nachdem, was man in Episode 4 getan hat, liegt eventuell auch Victoria neben einem, die denn das nächste Opfer sein wird. nachdem sich Jefferson mit Max begnügt hat. War auf jeden Fall ein cooler Einstieg, vor allem, wenn man, ich glaube, seit lange mal einen Einstieg hatte, wo man gut 10, 15 Minuten absolut keine Kontrolle in dem Spiel hatte, sondern das wirklich nur Exposition und Aufklärung der Umgebung war, damit man sich ein Bild machen kann, was da alles um einen rum passiert, was man eventuell manipulieren könnte und natürlich endlich mal ein paar Motive zu Jeffersons Aktion zu bekommen.
Ja. Da würde ich aber auch direkt quasi eingreifen wollen, warum es auch für mich zum Beispiel eine Kaufempfehlung wäre, weil gerade die ersten Minuten, wo du einfach nichts machen kannst, außer dir eben bewusst zu sein oder zu werden, wo du bist und was du theoretisch machen könntest, sind auch eine dieser großen Stärken, die mir da an dem Spiel generell gefallen haben. Sie schaffen es sehr gut, dir das Gefühl zu vermitteln, was in dieser Situation passiert, beziehungsweise was in Max eventuell vorgeht, ist dadurch, dass man halt nicht viel machen kann und dann, dass man eben nur beobachten kann, fühlt man sich sofort in die Situation, in Max hineinversetzt, diese Hilflosigkeit, dass du theoretisch, du kannst nichts anderes machen, als eben dich umzugucken. Aber du kannst halt nichts machen. Und meine erste Reaktion war zum Beispiel, als ich die Kamera bewegen konnte, war meine allererste Reaktion, auszuprobieren, ob ich die Zeit zurückdrehen kann. So, und das Spiel hatte mich quasi darauf konditioniert, mir beigebracht, wenn es brenzlig wird, kann ich ja zurückspulen, die Zeit. Und dieses Feststellen der Situation, es geht mir nicht gut, das ist so ein mulmiges Gefühl, in der Situation möchte niemand sein. Und in dem Moment festzustellen, dass ich quasi die Zeit nicht zurückdrehen kann, das war für mich als Spieler, hat mir das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, das hat meine Laune so ein bisschen zerstört, sage ich mal. Es war sehr vernichtend festzustellen, verdammt, ich kann hier wirklich nichts machen. Und dieses Gefühl haben sie richtig gut transportiert.
Also eine ähnliche Situation gab es ja schon mal am Ende halt von Episode 2, ne? Wo du ja auch die Zeit nicht mehr zurückdrehen konntest, wo Kate dann halt den Suizid begehen will. Ja, das ist wahr. Man fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen eingeschränkt. Man kann nicht mehr so wie sonst sich aus der Affäre ziehen. Aber ich wusste schon irgendwie, es muss irgendwo ein Bild oder sowas geben, was man benutzen kann.
Ja, ich meinte das auch einfach, es ist halt so eine ungewöhnliche Perspektive, die man einnimmt. Man ist halt ein, ich sag mal, nach außen hin unscheinbares, wehrloses Mädchen, gefesselt an einen Stuhl in einer dunklen Kammer mit, ich sag mal, einem Psychopathen. Und normalerweise, das ist halt nichts, was du von einem Videospiel erwarten würdest. Normalerweise bist du halt der Badass-Supertyp, der an einen Stuhl gefesselt ist und dann wippst du mit dem Stuhl hin und her und dann beim Fallen zerbrichst du den Stuhl, schnappst dir das Stuhlbein und prügelst einfach auf den Bösewicht ein.
Ich wollte sagen, normalerweise bist du der Psychopath, aber gut.
Ja, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und es war halt eine sehr ungewöhnliche Perspektive, sage ich mal.
Das
hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, es ist das Intro von Batman Arkham City.
Ja,
1:1.
Im Prinzip.
Ich hatte jetzt eher, wo er sagte, hilflose Frau an Stuhl gefesselt, hatte ich irgendwie das Bild von Romanov aus Iron Man im Kopf. Beziehungsweise Avengers 1 ist das ja am Anfang, wo sie da auf dem Stuhl gefesselt ist.
Ja gut, das ist jetzt nicht vergleichbar mit Max.
Nee, nicht wirklich.
Auf jeden Fall ist es ein interessanter Aspekt, das hattest du schon gesagt, Kai. Ich habe Victoria gewarnt gehabt und man macht das ja vor Nathan Prescott. Also man sagt ihr, ey, Nathan ist gefährlich, wir haben ja seinen Anruf bekommen, seine SMS. Sieht nicht gut aus. Und Victoria sagt dann, na gut, ich werde das dem Jefferson sagen. Und wenn man ihr praktisch helfen wollte, liegt sie dummerweise dann neben einem, weil sie natürlich genauso blöd wie wir als Max und Chloe waren und Jefferson getraut haben. Und bei mir lag sie dann nebenan und man kann dann noch eine schöne Gesprächskette mit ihr führen, wo man richtig Max Charakterentwicklung feststellt, weil sie Victoria, also Max mannt up praktisch, sie sagt, wir schaffen das, sie ist super motiviert, sie sagt, keine Sorge, ich werde eine Lösung finden, wie wir rauskommen und man merkt richtig in den ersten paar Minuten, wenn man dann halt sich umschauen kann und das erste Mal mit ein paar Objekten interagieren kann, wie viel Max gewachsen ist in der Zeit, in dieser einen Woche, die das Spiel ja dann letztlich eingenommen hat. Und ich war sehr erstaunt, wie viel Max gewachsen ist und dadurch auch mir ins Herz gewachsen ist tatsächlich.
Ja, weil man hat halt diese Entwicklung vorangemacht. Ich meine, natürlich ist die Geschichte, sag ich mal, von Dontnod so geschrieben worden, aber dadurch, dass du halt die Möglichkeit hattest, an wichtigen Punkten einzugreifen, hast du tatsächlich auch immer wieder das Gefühl gehabt, dass du quasi dafür verantwortlich bist, dass sie zu dieser Person geworden ist. Das heißt, du hast, bei mir war es einfach so, ich hatte einerseits eine Verbundenheit, dass ich mich mit ihr identifizieren konnte, andererseits auch so eine Art, das klingt doof, aber sowas wie Vaterstolz, dass man, sagen wir mal, sein kleines Kind sieht und sich denkt, oh, in der Woche ist sie aber so viel erwachsener und so viel stärker geworden.
Ja, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert, dass man endlich in der Zeit zurückhuschen kann. Ich weiß nur, dass man sein Bein befreien kann und dann diesen Tisch an sich zieht. Ich meine, dort liegt denn das Kragenbuch von Max. Da liegt
ein Foto drauf.
Genau, und ja. Wohin geht das nochmal genau? Da müssen wir jetzt auf die Sprünge helfen.
Geht zurück. Die ist auch ein bisschen länger. Auf dieser Trage liegt nicht ihr Tagebuch, sondern da liegen die Fotos drauf, die Jefferson in der Nacht von ihr gemacht hat, als sie bewusstlos
genau,
war.
Genau, genau. Oh Gott, es fügt sich wieder alles zusammen.
Ja.
Man springt dann praktisch einfach nur ein paar Momente zurück, wo sie halt noch unter dem Einfluss der Drogen stand. Und wenn sie das macht, hat sie ja ihr Bewusstsein von dem Zeitsprung. Also ist sie in diesem Fall wach. Man kann Jefferson dann ein bisschen ausfragen und ihn dann bitten, das Tagebuch zu geben. Wie soll ich das sagen? Jefferson als Gegenspieler kam für mich, wie gesagt, unerwartet. Aber ich fand ihn als, also seine Motivation insgesamt ein bisschen zu lame. Er ist ein Starfotograf, er kommt in diese Kleinstadt, okay, kann da seinen Terror verbreiten und seine Motivation ist, dass seine Models, also die Mädels, die er dann unter Drogen setzt und dann praktisch kurz vom Ableben abfotografiert, einfach, dass er da die Menschlichkeit festhalten will. Und tatsächlich, ich kann euch nicht sagen, wo ich das schon mal gehört habe, aber das ist ein sehr typisches Fotografen-Killer-Klischee, sag ich mal. Ja,
das gibt es in jedem dritten 0815-Roman.
Ja, und so negativ das jetzt auch klingt, mich hat das tatsächlich in diesem Fall nicht gestört, weil Jefferson als Charakter eh so arschig rüberkommt, dass du den hast, egal was seine Motivation ist.
Ja, das stimmt. Ich hatte den irgendwie schon so in Episode 4, war der mir schon nicht ganz koscher. Hatte ich dir ja auch gesagt. Ich hatte schon irgendwie so einen komischen Verdacht. Es kam nicht ganz so überraschend, fand ich irgendwie. Aber dann springt man, glaube ich, ja zurück ins Klassenzimmer, ne? In Episode 1.
Genau, weil man den Selfie in Episode 1 macht und man sich genau das Tagebuch liefern lässt, wo das drin ist. Und man ist dann tatsächlich wieder in dieser Unterrichtsstunde drin, mit all dem Wissen, was in dieser einen Woche passieren wird. Und ja, man kann dann viele, viele kleine Dinge beeinflussen. Man kann Kate ein bisschen nochmal umarmen, ihr alles Gute wünschen, dass man auf ihrer Seite ist. Man kann Victoria schön anbitschen. Und ja, ihr sagen, hey, du bist doch nicht so, ich weiß, in deinem Kern bist du ein guter Mensch. Dann muss man halt Jefferson endlich dieses blöde Foto abgeben, wo er Max die ganze Woche drauf rumgenervt hat, für dieses Everyday Heroes hieß, glaube ich, die Veranstaltung.
Ja, genau, dieser Contest.
Ja, und das ist das Bild, was man aus der Kapitelauswahl kennt, wo Max sich von hinten fotografiert hat gegenüber ihrer Fotowand.
Genau, vor der Fotowand.
Und während dieser Sequenz kann man, beziehungsweise tut man dann David eine SMS schreiben. Hier ist der Bunker, Jefferson ist der Arsch, der hat Nathan in der Hand und so weiter und so fort. Und dann gibt es wieder diese Fotomontage, die man kennt, dass Max halt die Zeit verändert hat, wo dann die ganzen Bilder über den Verlauf der Woche sich ändern. Und auf einmal findet man sich in einem Flugzeug wieder in Richtung San Francisco. Und da dachte ich erstmal, oh wow, hat ein geiles Ende genommen. bin ich schon am Ende?
Bisschen kurz.
Ja. Ich dachte mir auch in dem Moment, wie, das war's schon? Bin ich jetzt durch? Happy End? Und in 5 Minuten rollen die Credits. So ungefähr.
Ja, sie haben es gut geschafft, einem ein bisschen zu verarschen, weil ich habe schon irgendwie das Gefühl, wir sind hier an einem möglichen Endpunkt angekommen. Und man sitzt dann halt statt mit Jefferson im Flugzeug mit dem Schulleiter, der dann Max auch sagt, ja, die Woche ist zwar nicht gut gelaufen für uns, aber genieß die Woche, heute bist du ein Star auf dieser Ausstellung. Und man kommt dann tatsächlich auch auf die Ausstellung und kann sich Bilder anschauen. Und da sind dann halt überall diese Everyday Heroes, also Leute in normalen Situationen, eine Mutter mit, die gerade ihr Kind stillt, ein Feuerwehrmann und so weiter und so fort, kann man sich alles anschauen. Ich habe tatsächlich 20 Minuten oder so mir nur die Bilder angeschaut, die da an den Wänden hingen, weil man auch tatsächlich mehrere Etagen hat, wo man alles begutachten kann.
Ja. Ich hab halt erwartet, dass man da irgendwas finden kann vielleicht. Ein verstecktes Geheimnis oder eines dieser Fotos eben, die man ja zwischendurch machen kann, diese optionalen Fotos.
Ja, es gab, also ich kann mich an eines erinnern, was dann unten war, wenn man runtergegangen ist, da saß das Mädel auf der Couch und da konnte man ihre Kamera missbrauchen.
Ich bin relativ straight direkt zu dem Bild gelaufen halt von mir. Ich habe mich da nicht so großartig umgesehen.
Du bist ein Spielverderber.
Ja.
Oh Mann.
Ich hasse Kunst.
Ich bin auch kein großer Kunstwissenschaftler.
Ja, wobei ich auch da sagen muss, da ist mir zum Beispiel so eine kleine negative Sache, ich sag mal, aufgefallen, weil die Leute, die Besucher der Galerie und die mit dir gesprochen haben, die waren so, wie soll ich sagen, so Abziehbilder von Kunstleuten, sag ich mal so. dieses typische, ich weiß nicht, New Yorker Hipster, ich bespray Wände irgendwie. Das war so ein bisschen klischeebehaftet für mich. So direkt der Typ am Anfang im Aufgang der Treppe, der sich mit einer Frau unterhält, der halt dieses typische Karo-Hemd und dann natürlich eine Brille und Vollbart trägt. Das war so ein bisschen klischeehaft.
Hat mich nicht gestört. Was mich gestört hat, ist, du konntest mit den Leuten sprechen. Und obwohl auf dem Foto nur dein Hinterkopf zu sehen ist, hatte jeder erkannt, jeder wusste deinen Vor- und Nachnamen und jeder war begeistert von deinem Bild. Natürlich war jeder begeistert von dem Bild. Aber wenn du mit denen gesprochen hast, die haben ihre normalen Animationen weiterhin behalten. Und einige Leute sind halt im Kreis gelaufen und wenn du mit denen gesprochen hast, sind die einfach weggegangen, während sie mit dir gesprochen haben. Und das wirkte ein bisschen unfertig, diese Sequenz.
Ja.
Wir haben uns vor so ein paar Wochen schon mal gewundert, wo Episode 5 denn bleibt. Und das ist so der Punkt, wo man langsam merkt, okay, daran liegt es, weil diese Kunstausstellung ist ein komplettes neues Areal. Und das ist nicht das einzige Areal, was komplett neu ist. Es gibt wirklich viele, viele Änderungen für alte Situationen, die man kennt. Und es gibt halt wirklich komplett neue Areale, die riesig sind teilweise. Und darin ist wohl die ganze Zeit gegangen und gesteckt worden. Um diese neuen Segmente füllen zu können, weil anders als in Episode 1 bis 4 besuchen wir hier nicht immer nur alte Schauplätze. Und das fand ich ziemlich cool. Also das hat mir sehr gefallen, dass dann tatsächlich auch nochmal ein bisschen visuelle Abwechslung reinkommt, wie jetzt, wie gesagt, diese Kunstausstellung in San Francisco. Und man bekommt dann allerdings einen Anruf von Chloe. Der Sturm ist wahr geworden. Und wir sitzen gerade in San Francisco. Und das ist gar nicht so cool. Nee. Glücklicherweise haben wir ein Bild von uns, was da groß in der Galerie hängt. Und ich weiß nicht, ob ihr da auch lachen musstet, aber man benutzt es dann halt, um in der Zeit zurückzuspringen. Was passiert? Man wird erstmal angesprochen, während man sich halt gerade darauf fokussiert, Hey, cooles Bild. Kann ich mit dir darüber sprechen? Nein, nein, ich muss jetzt hier in der Zeit zurückreisen, ja.
Beim ersten cool Mal habe ich tatsächlich gelacht. Und als es das zweite Mal passiert ist, habe ich wirklich den Fernseher angebrüllt, dass doch die Dumme mich in Ruhe lassen soll.
Mir ist das nur einmal passiert. Ich wusste nicht, dass man das mehrfach triggern kann.
Ich hab tatsächlich so lange gebraucht mit dem Fokussieren. Ich habe mich ein paar Mal wohl verklickt, dass ich mehrfach angesprochen worden bin auf das Bild von unterschiedlichen Personen. Okay, und das hat mich so genervt, dass ich dann am Ende den Fernseher angebrüllt habe.
Nee, das wusste ich nicht, dass das passieren kann. Oh Mann.
Ja, aber letztes Detail.
Ja, ich meinte nur, dass ich dachte, dass es halt geskriptet wäre, dass ich so mehrfach gestört worden bin. Und jetzt zu erfahren, dass das eben nicht der Fall ist, finde ich halt cool, dass die Entwickler daran gedacht haben, sowas einzubauen.
Ja, das ist ein cooler, in Anführungszeichen, Fail-State. Weil das dir sagt, okay, du hast ein bisschen zu lange Zeit gebraucht, jetzt schicken wir dir noch einen auf den Hals. Es ist eine coole Sache, ohne ein Game Over schicken zu müssen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man dann in dem Foto drin ist, weil man irgendwie wieder zurück in den Darkroom kommt.
Ja, man muss ja dazu sagen, wenn man solche Fotos benutzt, um sich zurückzuversetzen in der Zeit, kann man den Raum von dem Foto nicht verlassen. Und dadurch, dass man sich auf dieses Foto vor ihrer Fotowand konzentriert, landet man in ihrem alten Zimmer.
Sie zerreißt dann das Bild, weil sie dann nicht auf den Contest kommt. Genau. Und dann wird sie automatisch ja wieder zurückgekickt und ist dann dummerweise in dem Zimmer. In diesem Fall liegt dann Victoria, glaube ich, nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob das geklärt wurde, dass man dann ein bisschen früher da war, wo er Victoria noch nicht geholt hat. Aber das fand ich ein bisschen komisch. Ja, und dann geht die ganze Chose schon wieder los.
Nur, dass diesmal scheint es so, dass halt Mark Jefferson das Buch von ihr, beziehungsweise ihr Tagebuch, halt verbrannt hat. Und diesmal kann sie quasi das Buch nicht mehr dazu benutzen, wieder in der Zeit zurückzukehren. Das heißt, die Möglichkeit, die man vorher benutzt hat, ist jetzt quasi weg.
Ja, und Max sieht nur noch einen Ausweg. Es gibt noch ein Foto von einer Nacht, wo sie hin teleportieren könnte, um Dinge zu ändern. Und das ist das Foto, was Warren geschossen hatte, vor der Party. Und da muss man allerdings auch irgendwie erstmal hinkommen. Und Mark Jefferson ist halt gerade dabei, Max den Rest zu geben. Und man ist jetzt wirklich nur noch daran, Zeit zu schinden. Habt ihr auch alles ausprobiert, um diesen blöden Rhythmus irgendwie rauszubekommen, wie man denn David da die Chance gibt, sich zu wehren?
Ja, du kriegst ja immer mehr Optionen dazu. Du musst ja alles ausprobieren, weil du kriegst ja erst nach und nach immer noch mehr Sachen dazu. Zumindest habe ich das so empfunden. Du kannst erst irgendwie eine Sache machen, dann die andere, dann kannst du ihm ja zurufen und irgendwann kriegst du dann nachher dann immer mehr Optionen, bis dann, ich weiß gar nicht mehr, was man genau macht. Irgendwie man zieht an einem Kabel, ein Scheinwerfer fällt um und irgendwie ganz verschiedene Sachen.
Ja, ach Gott. Ich dachte erst, weil er den Krach von David hört, dass man die Anlage anmachen muss. Bringt natürlich gar nichts.
War mein erster Gedanke.
Dann habe ich alle anderen Möglichkeiten ausprobiert, bis ich das mit dem Wasser gemacht habe, was mir als unscheinbarstes wirkte. Und natürlich war das die richtige Lösung. Dann holt er nämlich den Tisch ran, den du dann irgendwie benutzen kannst, glaube ich, um auf ihn zu schubsen oder so. Und dann bildet sich halt wirklich so eine Kette von Events, die du immer wieder zurückspulen musst um ein paar Sekunden, um dann halt David die richtigen Anweisungen zu geben. Er verliert natürlich seine Waffe. Dann will Jefferson seine Waffe holen. Da muss man halt David zurufen, tu dies oder dies oder dies. Bis es dann so weit kommt, dass er Jefferson endlich am Boden hat, Max befreit. Und dann hat man die Möglichkeit, David zu erzählen, was mit Chloe passiert ist oder nicht. Und da habt ihr mir beide schon gesagt, dass ihr den Schwanz eingezogen habt, ihr Feiglinge.
Aber ganz ehrlich, ist David nicht der schlechteste, was ist er da überhaupt? Security-Cop, den es gibt, irgendwie, wie albern er sich da anstellt. Naja.
Ja.
Ja. Wobei er gibt es ja selber auch noch zu. Er sagt ja auch, dass er also versagt hat, beziehungsweise in dem Moment, der war ja bisher immer sehr strikt und so macho-mäßig, aber halt in diesem Moment, wo er dann Mark Jefferson überwältigt hat und halt mit Max spricht, da zeigt er quasi zum allerersten Mal, ich sag mal, eine etwas vernünftigere oder menschlichere Seite. Also er sagt ja auch, dass er es bereut und dass er es übertrieben hat und vor allem auch spricht er quasi an, dass er halt eigentlich nur Chloe halt helfen wollte und dass er halt die Mutter liebt und sie seine Heldin war, weil es halt für ihn als Kriegsveteran sehr schwer war, in den Alltag zu kommen. Also ich finde da, gerade bevor das überhaupt eben feststeht, sagt man ihm die Wahrheit oder nicht, erfährt man halt noch sehr, sehr viel von einer Seite von ihm, die man ja vorher so zumindest nicht erwartet hat.
Ja, er wirkt sehr menschlich da, sehr verletzt auch. Ja, das stimmt.
Ja, aber da kommen halt coole Sachen hinzu, weil im Endeffekt hat die Entscheidung, die man getroffen hat, nicht auf das Ende, großen Effekt, aber halt auf die Momente vor dem Ende. Und David hat dann gesagt, okay, du hast mir damals nicht getraut, du hast mich aus meinem Haus gescheucht, aber du hast mir praktisch die Hinweise gegeben, dass dies und dies passieren könnte. Du hast mir jetzt, ich habe gesehen, was mit dir passieren hätte können. Dieses Büro ist voller Abschaum und die Gesprächsoptionen, die sich einfach entwickelt haben durch deine Aktionen in den vorherigen Episoden, werden hier schön mit eingebunden und das passiert halt mit allen Charakteren, mit denen du sprechen kannst. Und wenn das auch nur so kleine Momente sind, wie halt in dem Klassenzimmer, wo du mit Kate mal ganz kurz sprechen kannst, um praktisch das zu tun, was du schon längst hättest tun sollen, und zwar an ihrer Seite zu stehen, das passiert hier auch nochmal. Und dann fand ich es richtig, ihm zu sagen, dass Jefferson das Arschloch Chloe umgebracht hat. Er hätte es so oder so erfahren. Und da gebe ich ihm lieber jetzt eine Rache, als wenn er die gar nicht bekommen würde. Und natürlich hat er dann bei mir, Jefferson, den Kopf weggeballert. Habe ich mitleben können. War ich zufrieden.
Ja, ich hätte da auch mitleben können. Aber das Problem ist, wie Roman schon sagte, die Konsequenzen, die daraus entstehen. Weiß nicht, ob das so toll ist.
Der Sturm steht bevor. Die Welt wäre eh untergegangen. Dann lass ihm seine scheiß Rache.
Ja, aber das Problem ist in dem Moment, entweder hat er halt seine Rache und landet im Gefängnis, oder Max schafft es, das Ganze mit ihrer Superkraft, sage ich mal, ins sowieso null und nichtig zu machen und dann ist es eh egal.
Ja, aber dann könnt ihr ihm doch seine Rache lassen. Also, weil eh feststand, dass ihr in die Zeit zurückreist, hättet ihr das doch
lassen können. Ja, aber bei mir war es tatsächlich so, ich habe halt, wie erwähnt, diese menschlichere Seite von ihm gesehen und in dem Moment des Kapitels, beziehungsweise der fünften Episode, das ist ja, sag ich mal, relativ mittig, es war halt so, am Anfang, hatte ich ja erzählt, habe ich mich ja sehr machtlos gefühlt, gerade wenn man die Zeit nicht zurückspielen kann und so. Und in dem Moment der Episode habe ich mich tatsächlich so ein bisschen übermächtig gefühlt, weil ich mir dachte, ha, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass ich noch alles als Max quasi zum Guten richten kann. Und ich dachte mir, warum dem Mann sagen, dass seine Tochter tot ist, seine Stieftochter, wenn ich das jetzt sowieso quasi instant alles zum Guten wenden kann. Ich bin da tatsächlich in dem Moment von ausgegangen, dass das, was ich ihm jetzt sage, in der Realität, die am Ende feststeht, gar nicht passiert. Also ich habe in dem Moment ja das Ende nicht kommen gesehen quasi.
Ja, ich auch nicht, aber ich wusste halt, dass es noch einmal eine Zeit zurückgeht. Und wie gesagt, ich weiß nicht, also ich hab ihm die Rache gelassen. Seid einfach nicht hart.
Ja, aber genug. Es ist. Nein, ich finde einfach nur, dass das.
Ich hab's ja so gespielt, ich hab ja auch erst ausprobiert. Ich hab ja gesagt, okay, Chloe ist tot und dann hat er ihn erschossen und dann hab ich halt gesagt, okay, das gefällt mir nicht. Und hab dann das andere gewählt.
Wieso? Wieso gefällt dir das nicht, wenn Jefferson stirbt?
Doch, das gefällt mir schon, aber ich hatte schon einen Schiss davor. Mir wäre es lieber, der kriegt eine gerechte Strafe, sprich geht in den Knast und dem guten David passiert nichts. Und darum habe ich das halt nicht so stattfinden lassen.
Nee. Max Pfad ist gepflastert mit Leichen und das war die wichtigste Leiche, die gepflastert hat werden müssen. Ja, Gerechtigkeit, nee. Wem Gerechtigkeit?
Nicht die wichtigste. Die wichtigste kommt noch.
Nö. Ja, storymäßig. Aber ich meine jetzt rein vom Arschloch sein.
Ja, das schon.
Naja, auf jeden Fall geht es dann, gibt es einen Anruf, Warren, wo bist du? Er ist im Diner und der Sturm wütet, muss Max da jetzt erstmal Auto fahren und ich wusste gar nicht, dass er einen Führerschein hat, macht aber zum Glück Sinn. Amerikanische,
18, ne? Von daher.
Ja, amerikanische Teenager in einem kleinen Vorort, die sollte einen Führerschein haben. Fährt er mit einem coolen Schlitten rum und erhält dann von Nathan Prescott eine Voicemail, wo er dann offenbart, ich wurde von Jefferson missbraucht, er hat mich hintergangen, er ist jetzt aus, um mich zu holen, du bist die Nächste, bitte pass auf. Und in dem Moment hat sich sogar Nathan hat das bisschen, was man ihm zugeschuldet hat, wieder gut gemacht, in Anführungszeichen. Er hat bekommen, was er verdient hat. Und es wird ja auch dann gesagt, dass er durchgedreht ist, dass er für Rachel Ambers Tod tatsächlich verantwortlich ist. Und Mark, also Jefferson, ihn deswegen ausschalten muss, um ihn praktisch zu zügeln. Gerade in dem Moment, wo Prescott halt seine innere Revelation hat, die Wahrheit ans Licht tragen zu müssen, weil er weiß, okay, um ihn ist es jetzt eh geschehen. Hat mir sehr gefallen, dass er da auch nochmal charakterisiert wurde und nicht einfach als 0815 Assistent des Bösen irgendwie stehen gelassen wurde.
Ja, dass der mit drin steckt, das war ja irgendwie schon klar. Das konnte ja nicht anders sein. Aber dass es halt so ist, wusste man jetzt auch nicht. Und das ist eine schöne Auflösung. Es macht ihn sympathischer, ja. Eindeutig.
Ja, oder zumindest sagen wir mal verständlicher, also im Sinne von seiner Motivation. Ich habe mir jetzt danach zwar jetzt nicht gedacht. Ja, eben. Also ich habe jetzt nicht wirklich Tränen vergossen. Ja.
Nee, aber es hat halt alles mehr Sinn gemacht, um ihn rum. Denn klar, er war ja unter den ganzen Medikamenten dieser Therapie. Sein Vater hat nur Probleme mit ihm. Und er wollte halt irgendwie was Besonderes sein. Und hat dann eingesehen am Ende, kurz vor seinem Ende, dass er mit der Wahrheit rausrücken sollte. Was ich sehr schön fand, wie gesagt.
Was ich noch nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, warum ausgerechnet dann Max die Wahrheit sagt.
Weil sie das nächste Ziel ist.
Ja, wobei Victoria ja auch nicht uninteressant war, ne? Also ich hätte
das aber Max eher war das nächste Ziel.
Ja, ich hätte aber trotzdem schon eher verstanden, wenn er sich Victoria offenbart hätte. Aber das hätte halt jetzt nicht so in die Story gepasst. Wäre für mich aber logischer gewesen.
Das nee, ich jetzt nur. Finde ich in diesem Fall nicht. Weil wie gesagt, feststand, weil Max sich halt so eingemischt hat, dass sie das nächste Ziel ist. Natürlich sagt sie ihr das.
Ja gut, er wollte ja quasi Abbitte leisten, indem er ihr quasi versucht, dadurch das Leben zu retten.
Genau, und sie es hat sich halt herausgestellt, dass Max rumgeschnüffelt hat. Also war es die logischste Entscheidung, Max Bescheid zu geben.
Ja, im Prinzip hat er sie ja mehrfach gewarnt. Er hat ja immer gesagt, halt dich da raus, sonst wirst du es bereuen und so weiter. Ja, kann man jetzt so auslegen, dass es als Warnung gedacht war. Ja.
Ja. Ich glaube, Victoria kommt dann gar nicht mehr großartig vor.
Nee, gar nicht mehr, soweit ich
weiß. Doch, man spielt sogar einmal sie noch. Aber
ja, okay, in diesem komischen, wie ich es genannt habe, Mindfuck, ja.
Ja, aber da sind wir ja noch nicht ganz.
Ja, der Sturm wütet und man kommt nicht ganz zum Diner, weil halt überall Ruinen liegen, die Straßen zugepflastert sind mit Leichen, mit umgefallenen Trucks, die man halt auch aus vorherigen Episoden kennt. Und man muss sich halt irgendwie einen Weg zum Diner finden. Ich habe ein paar Leute gerettet, ein paar nicht. Ich habe Kai schon erzählt, wie zur Hölle rettet man diesen Scheißfischer? Ich bin nicht auf die Idee gekommen, auf seine Seite zu gehen, die Zeit zurückzuspulen und dann erst den Strom einzuschalten. Ich habe ihn immer eingeschaltet, bin durchgelaufen und wusste nicht weiter. Es ist das Problem, wenn man ein Spiel über 3 Monate hinweg nicht mehr gespielt hat und dann vergisst, was die Fähigkeiten alles bewirken können. Und deswegen war ich letzte Episode ja schon ein bisschen verärgert, dass ich das so früh schon gespielt habe. Und das hat mir ja noch einmal gezeigt, hätte ich es am Stück gespielt, hätte ich das wahrscheinlich noch gewusst, dass man das kann. Ich habe es einfach vergessen. Ich wusste nicht mehr, dass das geht. Und deswegen ist bei mir der Fischer draufgegangen. Durch einen Elektroschock, den ich verursacht habe.
Elektrik-Trick, ja.
Ich weiß, dass ich auf jeden Fall durch die Statistiken, man hat ja immer am Ende Statistiken vom Kapitel, durch die Statistiken weiß ich, dass ich eine Person nicht gerettet habe, aber ich habe keine Ahnung, wo ich sie hätte verpassen können. Also
Ja,
ist es
eine
nicht
habe
so, dass.
ich habe die auch nicht gefunden. Ich habe gesehen, da ist noch
Ja.
eine, aber weil die Alissa habe ich gerettet, letztlich.
Ja.
Den Trucker habe ich gerettet. Wie gesagt, den Fischer leider nicht, aber da wusste ich immerhin, wo er ist. Und dann soll da noch eine vierte Person gewesen sein, die ich aber gar nicht mehr
Genau.
gesehen habe.
Ja, und die Explosion
Nee,
von
ich auch
deiner hast du ja
nicht.
wohl auch verhindert, sonst
Ja, die
kommst du
muss
ja gar
man ja
nicht weiter.
verhindern.
Ja, sonst kommst
Ja,
du ja gar nicht
ja.
weiter. Ja.
Ja, wobei ich die aus Versehen verhindert habe, weil ich reflexartig X gedrückt habe, als da irgendwas aufgeblinkt ist. Ach Gott.
Ja, und dann kommt man ins Diner und dann quatscht man halt erstmal mit Joyce und mit Warren und ja.
Man kann auch mit Frank labern. Und
Ja, stimmt.
dem die Sache mit Rachel komplett erklären. Und genau wie mit Nathan kriegt er auch nochmal sau viele Sympathiepunkte. Also wenn du ihm die richtigen Dinge in den wenn du ihm die richtigen Dinge sagst, dann öffnet sich ihm auch das komplette Bild. Und klar, er war letztlich für die Drogen verantwortlich, die das Ganze ins Rollen gebracht haben. Aber er zeigt halt auch in diesem Moment Menschlichkeit. Und das ist halt das Tolle an Episode 5, dass die ganzen Charaktere, die irgendwie total arschig rüberkamen, dass du bei denen auch endlich Sympathiepunkte geben kannst, dass halt so ein Frank, der immer nur am Nörgeln ist, die Waffen
Ja.
an den Kopf hält, dass der auch seine Menschlichkeit nicht verloren hat.
Ich fand aber,
Und
dass der in Episode 4 schon relativ sympathisch wurde, wie man ihn um Hilfe
ja.
bittet.
Ich habe ihn ins Bein geschossen, ich kann dazu nichts sagen.
Ja, okay. Nee,
Ja
ich habe
gut,
ihn
ich habe
um Hilfe gebeten und der,
gewaltfrei.
ja. Ich auch. Also ich habe ihn mit Chloe zusammen quasi verbal weichgeklopft, bis er dann die Liste rausgerückt hat.
Ja, ich nicht.
Ja, okay.
Wie gesagt, ich fand das schön, dass man da noch ein bisschen was machen konnte. Mit Joyce hab ich allerdings nicht gesprochen, weil ich der Schiss hatte, da großen Mist zu bauen.
Ja. Wobei es ja auch da am Ende in den Statistiken konntest du ja sehen, du konntest, wenn du mit ihr gesprochen hast, konntest du sie nochmal quasi im Hinblick auf David eben entweder quasi verzeihend stimmen. So dass sie quasi David nochmal eine Chance gibt oder wieder an ihn glaubt. Oder du konntest sie eben quasi weiter gegenüber David aufbringen.
Ja, ich finde es schade, dass ich nicht gemacht habe, als ich die Statistik gesehen habe, weil ich hätte sie gern nochmal auf David angesprochen und ihr gesagt, ey, David ist ein ganz guter Mann. Ohne ihn wäre ich jetzt nicht hier. Und habe ich ein
Das habe
bisschen bereut.
ich tatsächlich getan, ja.
Ja, ich auch.
Aber ich habe ihr nicht gesagt, dass Chloe tot ist. Das habe ich nicht
Nee, ich
gesagt.
auch nicht.
Ja, deswegen habe
Ich
ich sie
habe
erst
es
gar nicht
verschwiegen.
angesprochen. Deswegen habe ich sie erst gar nicht angesprochen, weil ich gesagt habe, David hat jetzt schon eine beschissene Zeit hinter sich, muss ich Nino noch Joyce antun.
Wobei ich dazu sagen muss, ist das ist irgendwie sehr komisch von den vom Spiel gelöst, weil David kannst du die Wahrheit sagen, ihr, also der Mutter, du hast gar nicht die Option, ihr das zu sagen. Wenn es dazu kommt, wenn sie dich fragt, wo Chloe ist, hast du nur zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, dass Chloe okay ist, oder du kannst ihr vage quasi sagen, ich werde sie schon finden. Aber du kannst ihr tatsächlich nicht direkt die Wahrheit sagen, dass Chloe tot ist. Das geht irgendwie vom Spiel gar nicht. Oder bei mir ging es zumindest nicht.
Das
Kai, du musst
wusste
jetzt aushelfen. Ich bin
das,
nicht so
das
weit gekommen.
Ja, das wusste ich allerdings gar nicht mehr, dass man ihr gar nicht die Wahrheit sagen kann. Ich weiß, dass ich es ihr nicht gesagt habe, aber ich wusste nicht, dass es die Möglichkeit gar nicht gab. Das ist mir
Weil
durchgegangen.
der Mutter wollte ich tatsächlich die Wahrheit sagen und dann stand da nur, ich werde sie schon finden.
Aber
Und wenn
warum
man dann
wollte sie
diese
das nicht die
Antwort
Wahrheit sagen?
drückt, wenn man das aber drückt, das ist ja total verrückt, dann sagt Joyce nur, nee, nee, Max, du bleibst schön hier. Wenn meiner Tochter was passiert ist, möchte ich nicht, dass du jetzt nach da draußen gehst und dir auch noch was passiert. Und das war's auch schon.
Okay.
Ja. Ja, und dann muss man ja mit Warren quatschen, um das Bild zu kriegen.
Ja, ich
Habt
habe
ihr
ihn
ihn
geküsst.
geküsst?
Ja, natürlich. Den hat er sich verdient.
Ja.
Ja.
Den Schmalzer.
Ja. Habe ich auch
Okay,
gemacht.
wir sind uns heute ausnahmsweise mal doch einig geworden.
Ja, zumindest in dieser Situation, ja.
Ja, ach komm, den hat er sich doch mehr als verdient, oder?
Ja, klar. Ja.
Es ist ein süßes Pärchen. Da wir eben spoilert halt sind, als sie bei der Beerdigung standen, war ich überrascht, wie klein Max im Gegensatz zu Warren ist. Das habe ich nie so wahrgenommen.
Nee, sowieso relativ auch nicht. Klein, ja. Ja. Ich meine, man sieht es ja im Vergleich zu Chloe, also die ist ja auch um einiges größer.
Naja, auf jeden Fall lockt man ihm endlich das Foto aus der Tasche, kommt dann in den Abend, wo das geschossen wurde, wie gesagt, das war vor der Party von dem Vortex Club, sagt dann Chloe, ey, komm, du wirst sterben, hör doch auf mich, ich hab doch schon deinen Tod 100.000-Millionenfach und unendlich mal gerettet, je nachdem, wie man gespielt hat. Und ja, irgendwann glaubt sie an tatsächlich auch, es hat ganz schön lange gedauert.
Ja, sie war sehr widerspenstig, ja.
Und da kommt ein bisschen, leider Gottes, diese Sprachbaum- Problematik hinzu, die auch andere Spieler haben, die ein ähnliches Gesprächs-Gameplay haben. Chloe kann in einem Moment super ärgerlich reagieren und dann gibt sie ihr die nächste Antwort, die sie dann positiv stimmt und plötzlich ist ihre Laune wieder auf 180. Und das ist ein bisschen komisch, weil es klingt sehr manipulativ, es klingt nicht wie ein richtiger Dialog. Es klingt so, als würde sie halt wirklich, und so ist es halt im Spiel, einfach Satzfetzen abgeben und entsprechend reagieren, was du gerade sagst, anstatt dass ein vernünftiger Gesprächsfluss entsteht. Was ich ein bisschen schade fand, weil man das in dieser Situation am meisten gemerkt hat. Du konntest sagen, hey, alles wird gut. Dann sagst du, okay, ich glaub dir, aber du musst jetzt auf mich hören und wir müssen das machen. Und dann rastet sie aus. Dann sagst du ihr schon wieder irgendwas Beruhigendes und dann ist sie wieder ganz locker und sagt, okay, cool, machen wir so. Das ist leider Gottes ein bisschen unausgewogen, sag ich mal.
Ja, das hast du aber bei den Spielen fast immer, ja.
Ja, aber in so einer kritischen Situation merkst du das halt am meisten.
Ja, dann halt merkst du halt, dass das doch vorgefertigte Sätze halt sind, ja.
Ja, es sind halt diese Extreme und du kannst halt immer zwischen beiden wählen, anstatt dass es sich irgendwann automatisch in eine Richtung weiterentwickelt und da fehlt halt die Steuerung manchmal.
Ja, da müsste man die Sätze in mehreren Emotionsstufen quasi hinterlegen und dann das Spiel das irgendwie abwägen, was du gerade vorher gesagt hast. Aber das ist, glaube ich, zu kompliziert zu programmieren.
Ja.
Und für die Sprecher natürlich auch sehr schwer.
War das schon hier, wo sie sagt, Chloe, wir müssen jetzt da hochgehen und in ein paar Sekunden werde ich vergessen, was ich dir alles gerade eben gesagt habe?
Ja, das genau, das war die Stelle.
Das fand ich ziemlich cool, weil es zeigt, dass ihrer eigenen Zeitsprung-Idee treu bleiben. Weshalb sie Zeitspringen kann, wird nie ganz geklärt, aber immerhin ist die Logik, wie ihre Zeitsprünge funktionieren, in jeder Episode identisch. Das heißt, diese Max, die denn da ist, muss das nochmal erklärt bekommen, was sie ihr eben gerade gesagt hat, weil es sein könnte, dass sie zwischenzeitlich die Zeit nochmal manipuliert hat. Das fand ich ziemlich gelungen, diesen kleinen Dialog, wo sie sagt, ich erzähle jetzt was und in ein paar Sekunden musst du mir das wieder erzählen, weil ich es dann vergessen habe. fand ich ziemlich cool. Auf jeden Fall bricht der Sturm dann aus. Beziehungsweise sie gehen nach Hause, verstecken sich, damit Jefferson sie nicht findet. Die beiden werden nicht erschossen. Ich glaube, sie sagen dann David Bescheid. Dann sieht man, wie der Darkroom geraided wird, von der Polizei gestürmt, besser gesagt. Und dann bricht der Sturm aber trotzdem aus. Und wir sind auf dem Weg zum Leuchtturm. Und jetzt beginnt die Episode Mindfuck, weil Max beim Hochklettern irgendwie zusammenbricht.
Und, ja, sie verliert scheinbar das Bewusstsein.
Ja. Und wir finden uns in Strange World wieder.
Ja, ich meine, das gab es in Episode 1 ja schon kurz, die Sequenz, wo sie da am Leuchtturm ist. Und irgendwie das so ein bisschen komisch alles war. Und da setzt das jetzt wieder an. Dann wird es echt verrückt. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge das stattfindet. Kommt das zuerst mit dem Rückwärtslaufen?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, damit beginnt das.
Ich meine, das Rückwärtslaufen ist doch das Letzte. Also das ist
stimmt.
Das Letzte.
Wirklich?
Weil das Rückwärtslaufen...
Ach ja, du kommst ja ins Klo da rein. Ja.
Genau. Und damit wacht man ja dann auf. Also das war auf jeden Fall das Letzte.
Womit fängt es denn an? Verdammt.
Ist das nicht die Szene, wo sie wieder im Darkroom sitzt und dann quasi diese ganzen Erscheinungen hat? Also von man Chloe. Sieht ja dann... Und, man sieht ja Chloe unter anderem, dann Warren sieht man nochmal, Nathan und ja, und man sieht halt total, sagen wir mal, abgedrehte Zeitvarianten oder ich sag mal Alternativuniversen oder Befürchtungen,
Chloe mit weiß gar nicht. Jefferson rumknutscht sogar oder so, ne?
Ja, und mit Victoria.
Und mit Warren.
Ja, und dann immer sagt Max, ich bin besser als du, du kannst gar nichts, du bist es nicht wert. Und Chloe wird in dieser Situation als Bösewicht dargestellt. Wobei ich glaube, dass das tatsächlich erst in der Mitte dieser Sektion passiert. Weil ich glaube, an diesem Zeitpunkt würde es sonst keinen Sinn machen, dass Chloe dir verteufelt wird. Weil ich glaube, als erstes kommt nämlich diese Schleichsequenz, wo du ja, den Lichtkegeln auswerfen musst. Und dir dort immer wieder gesagt wird, Max, Chloe ist der schlechte Einfluss auf dich. Chloe ist an allem schuld. Und das wird dir halt in einer dieser Abschnitte konstant eingehämmert. Und du musst halt so stealth-mäßig in besser Metal Gear Solid VR-mischen Manier Lichtkegeln ausweichen. Aber das Coole ist natürlich, weil du die Zeit zurückspulen kannst, wenn du entdeckt wirst, spulst einfach die Zeit zurück, du bleibst an der Stelle stehen und je nachdem, wer gerade die Taschenlampe auf dich richtet, läuft dann einfach rückwärts zurück und dreht sich. Und dann kannst du diese Passagen locker meistern.
Bei den Passagen würde ich nur hinzufügen wollen, für alle, die vielleicht Alan Wake gespielt haben. Es gibt am Ende von Alan Wake ja auch, es gibt ja diese Passage, wo du auch in Alan Wake zu diesem Leuchtturm musst. Und in diesen ganzen Schleichleveln, man kann sich das so vorstellen, dass quasi die Welt um Max herum, diese Level, die man abläuft, die sind halt da. Das ist mal die Schule oder mal der Schulhof oder sowas. Aber drumherum oder sagen wir mal alles darüber hinaus im Hintergrund und so, ist halt wie so eine zerbrochene Realität, als würde da was fehlen. So, da ist einfach nur Dunkelheit. Und im Hintergrund sieht man immer wieder diesen Leuchtturm, auf den man sich eben so als Zufluchtsort begibt. So, als wäre das der sichere Hafen, ja, so den man erreichen muss.
Die Welt baut sich so ein bisschen auch vor einem auf. Das ist so wie bei den DLCs zu Alan Wake, da war das auch so.
Genau. Ja. Genau, daran musste ich halt denken. So kann man sich das zumindest vorstellen, wenn man Alan Wake gespielt hat.
Habt ihr auch diese scheiß Flaschen gesammelt?
Nein.
Ja, ich hab's
ein oder zwei und dann habe ich gedacht, was soll das?
Weil das in Episode 2 vorkam, dachte ich, ich muss das wieder machen, sonst öffnet sich eine Tür nicht. Also bin ich wie ein Blöder rumgerannt. Mir hat eine Flasche gefehlt, für die ich dann auch nochmal gut 5 Minuten da rumgerannt bin. Hab's sie endlich gefunden, hingestellt, dann macht sie ein Foto, dann sind sie zerbrochen und das war's. Das ist nur für ein Foto.
Ich habe mich schön auf den Stuhl und auf die Bank gesetzt und erstmal geschillt.
Das mit der Bank ist cool, weil du dann halt in dieser Schneekugel drinne sitzt.
Ja,
und
dann halt das siehst du dich selber da auch.
Aber in einer Zeit, wo du das geändert hast, dass er die Schlüssel nicht findet. Und das ist wichtig, weil dann kommst du, wenn du durch den Leuchtturm endlich gehst, in eine Sektion, wo du im Diner sitzt und dir gegenüberstehst. Und dir gesagt wird, alle sind gegen dich.
Ja.
Und da ist die zweite Max aus einer anderen Realität, die du verändert hast, die sich dann erstmal gegenseitig anmaulen.
Ja, das war irgendwie sehr strange.
Ja.
Oh, und ich war
Ich war sehr enttäuscht. In einer dieser Passagen sagt Max, life is ... Ich warte nur darauf. Und dann sagt so weird. Und ich so, nein!
So ging's mir genauso. Genauso. Ich dachte mir die ganze Zeit so, na, sagst du's? Sagst du den Namen? Sagst du den Namen? Und dann sagt sie was vollkommen anderes. Ich glaube messed up shit oder so.
Nee, bei mir war es weird. Life is weird, hat sie gesagt. Und ich dachte nur, oh, Chance verpasst. Haben die Schreiber vergessen, wie das Spiel heißt.
Bei dem Schulgang-Passage, wo man immer die Türen öffnen muss, habt ihr da auch die tollen Backenhörnchen oder Eichhörnchen oder was gesehen da draußen am Fenster? Ich habe auch gedacht, was ist denn jetzt kaputt?
Nee, da habe ich nicht drauf geachtet.
Ja, da wenn du in diesen Zwischengang, wo die Toiletten, glaube ich, sind, gehst, da siehst du draußen am Fenster, ja, das sieht so aus, als wenn du quasi in einem Puppenhaus wärst und draußen vor dem Fenster sind riesengroße Eichhörnchen.
Ah, okay.
Nee, Ratten waren's, ne?
Nee, das waren Eichhörnchen, ich meine Eichhörnchen. Sie sagt ja auch sowas, this is for you, Samuel. Diesen Hausmeister, der ständig die Eichhörnchen füttert.
Ja, genau, richtig. Stimmt. Ja, jedenfalls sind die riesengroß und es wirkt halt so, als wärst du eine kleine, in einem kleinen Puppenhaus, was da halt irgendwie steht und die Eichhörnchen davor rumlaufen.
Okay.
Sehr strange. Sehr, sehr strange.
Ja, auf jeden Fall kommt Chloe jetzt zur Hilfe, wenn du mit einer anderen Max diskutierst. Und dann kommt die Passage, wo man praktisch die Erinnerungen nochmal durchgeht, die man mit Chloe hatte über diese Woche, um endlich auf die finale Entscheidung hinzukommen. Und man sieht alle wichtigen Momente, die man durchgegangen ist, also wie sie sich getroffen haben.
Jede Situation, wo du ihr das Leben gerettet hast, siehst du auch.
Genau, aber nicht nur die Momente, sondern halt auch, wo sie gerade am Einbrechen sind in das Büro des Schuldirektors. Und man hat halt so die wichtigsten Dialoge dann nochmal Revue passieren lassen können. Fand ich ein bisschen ärgerlich, dass die Dialoge doch relativ lang waren. Das heißt, du musstest immer stehen bleiben, anstatt dass du konstant durchlaufen konntest. Und am Ende wachst du wieder auf. Du stehst vor dem Sturm. Und Chloe weiß, warum gerade hier der verrückteste Shit abgeht.
Ja. Und dann muss man sich entscheiden. Und ich habe die Entscheidung so interpretiert, man rettet die Welt, so war das für mich. Ja, weil ich bin davon ausgegangen, dass einfach quasi alles zum Teufel geht. Oder man macht seine ursprüngliche erste Entscheidung aus Episode 1 rückgängig und lässt Chloe sterben. Um die Welt zu retten.
Ja, die Erklärung fand ich doof. Weil
Chloe hatte dieses eine Bild dabei mit dem Schmetterling.
Das, ja, genau.
Auf dem Eimer, ja.
Ja. Was ja gemacht wurde, als er auf der Toilette war.
Als sie erschossen wird von Nathan.
Genau. Ich fand es ein bisschen blöd, dass die Erklärung für den Sturm war, das ist der Butterfly-Effekt. Du hast Chloe immer und immer wieder gerettet, obwohl sie hätte sterben sollen in diesem einen Punkt. Und dadurch, dass du immer wieder die Zeitlinie verändert hast, ist halt das Zeitkontinuum durcheinander geraten. Eine kleine Sache ist immer größer ausgeartet und das hat letztlich zu diesem Sturm eine Woche später geführt. Und nun stehst du da und es hatte nichts mit den übernatürlichen Sachen zu tun. Es ist nicht großartig darauf eingegangen worden, was das mit Max Fähigkeit zu tun hatte, woher sie die plötzlich hat. Und das war eine der Sachen, wo ich ein bisschen enttäuscht war, leider Gottes.
Ja, ich bin davon ja schon ausgegangen, dass das irgendwie darauf hinausläuft, dass die ganze Geschichte aufgrund der Zeitmanipulation und so da halt diese extremen Auswirkungen angenommen hat. Das habe ich mir schon so gedacht. Aber dass halt Chloe der Grund ist, da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen. Ich bin davon ausgegangen, dass man Max quasi töten muss oder beziehungsweise, dass sie sterben muss, um dieses ganze Chaos zu beenden.
Ja, ich bin auch davon. Also ich habe auch nicht vorhersehen können, dass Chloes Rettung der Auslöser für alles war. Bin ich echt nicht drauf gekommen. Fand ich sehr überraschend.
Ja, ich würde euch da auf jeden Fall zustimmen. Mein Problem ist einfach, bei mir war es irgendwie immer so, sie hat erst den Sturm gesehen, das ist mein Problem, sie hat immer erst den Tornado gesehen und dann festgestellt, dass sie die Zeit zurückspulen kann. Und
ich wollte nämlich auch fragen, ist das nicht die erste Sequenz, mit der das Spiel anfängt, dass du vor dem Sturm stehst?
Ja. Genau.
Und das ist ein bisschen ärgerlich, ja.
Und ich hatte halt immer gedacht, sie hat diese Fähigkeiten, weil der Sturm kommt. Und egal warum, aber ich dachte immer, sie hat diese Fähigkeiten, um eben diesen Sturm zu verhindern. Dadurch, dass es eben mit dem Sturm angefangen hat. Wenn es so gewesen wäre, dass sie ihre Fähigkeiten bekommen hat und man sieht am Ende von Episode 1 das allererste Mal den Sturm, dann hätte man sich ja denken können, okay, gut, man hat mit der Zeit rumgespielt. Jetzt muss man die Konsequenzen dafür tragen. Aber so wie das Spiel begonnen hat, hat es sich für mich so angefühlt, zumindest am Anfang, dass der Sturm quasi zuerst da war, dass der Sturm das Problem ist und der eigentliche Grund, warum sie überhaupt diese Fähigkeiten bekommen hat.
Ja, wir haben ja auch.
Das war ein Traum. Sie hat ja geträumt und es wird dann in der Klasse wach.
Ja, aber es macht ja keinen Sinn, weil sie zu dem Zeitpunkt ja noch Chloe noch gar nicht gerettet hat.
Ja.
Tja. Es ist einfach total an den Haaren herbeigezogen in dieser Rückblende, weil das haben wir auch die letzten Folgen immer spekuliert. Wir sind immer davon ausgegangen, dass der Sturm eine getrennte Story zu den Events mit Chloe ist. Und dass das jetzt zusammengefügt wird, okay, habe ich wirklich kein Problem mit. Ich finde halt nur, dass es die Erklärung ist, ein bisschen lame. Aber das hat mich tatsächlich so retrospektiv auch ein bisschen geärgert, dass das Spiel halt mit dem Sturm anfängt. Und dass dass das in dem Zeitpunkt einfach absolut keinen Sinn macht. Weil du da weder irgendwie mit der Zeit rumgepfuscht hast, noch Chloe gerettet hast. Wenn das danach ein paar Segmente später gekommen wäre, okay, aber so fand ich es auch ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, konnte ich dann letztlich damit leben, habe mich damit abgefunden, dass die ganzen Sachen, die Samuel einem erzählt, absolut null Relevanz haben. Dass diese ganzen Voodoo-Geschichten und so weiter und so fort. Indianerfriedhof null Relevanz haben, fand ich ein bisschen.
Das finde ich tatsächlich traurig.
Ja. Und dann wird dir halt gesagt von Chloe, okay, komm, du hast mich immer gerettet. Und das hätte halt einfach nicht sein müssen. Du kannst den Sturm verhindern. Wenn du dieses Foto nimmst, was an dem Zeitpunkt geschossen wurde, wo ich umgebracht werden sollte. Und die werden dann zwei Türen praktisch vor die Wahl gestellt. Gehst du durch die Tür, wo du nicht verhinderst, dass Chloe stirbt und den Verlauf der Zeit wieder gerade biegst, oder aber zerreißt du das Foto und lässt Arcadia Bay und scheinbar die Welt untergehen. Und normalerweise rege ich mich ja über solche Enden auf, aber weil das im Storyfluss wirklich gut gepasst hat, hat das mich diesmal nicht gestört, dass man eine 0815 Links- oder Rechtsauswahl bekommt. Ich weiß aber, Roman, du hast vorhin ein bisschen gemeckert, dass dir das nicht so gefallen hat.
Nee, man muss halt dazu sagen, Life is Strange hat sich bei mir immer, hatte eine besondere Stellung. Einfach, sag mal, bis Life is Strange kam, waren Episodenspiele ja vor allem so, ich sag mal, so ein Telltale-Ding. Und das hatte sich natürlich nach Walking Dead und Wolf Among Us und jetzt Tales from the Borderlands und so, das hatte sich ausgelutscht. Und gerade da fand ich es tatsächlich häufig so, dass bei Walking Dead mir diese, oder generell bei Telltale-Spielen, die Entscheidungen waren mir zu offensichtlich links oder rechts. Und das hat mich bei Life is Strange, das hat mir bei Life is Strange besonders gut gefallen, weil es vorher eben immer so war, dass du das nicht kommen sehen konntest. Es gab halt keine offensichtlich richtige Wahl, sage ich mal. Aber gerade jetzt am Ende bei der Entscheidung von Life is Strange, es ist leider relativ offensichtlich, welche Entscheidung zumindest in der Story, die die Schreiber eben geschrieben haben, die richtigere ist. Und das hat mich halt einfach gestört, wenn sie schon, ich habe ja kein Problem damit, wenn sie sagen, du hast die Möglichkeit A oder B zu nehmen, aber dann sollten zumindest beide auch gleich gut bedacht sein. So, bei dem anderen, ich sag mal, da können wir ja eventuell gleich was im Detail zu sagen, aber du hast halt bei der einen Entscheidung hast du irgendwie 2 Minuten Videosequenz und das war's. Und die andere ist bestimmt 4-5 Mal so lang und deutlich besser ausgearbeitet und so. Und da fühlt man sich halt einfach so ein bisschen verschaukelt, weil einem einfach, da wird einem quasi deutlich gemacht, so eigentlich ist das die Entscheidung, die hier Sinn macht und die wir sehen wollten. Das finde ich halt ein bisschen doof.
Ja, aber das war auch so.
Ja, wie gesagt, normalerweise stört mich sowas ja auch, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich diesmal die richtige Entscheidung getroffen habe.
Ich habe auch direkt das war für mich logisch.
Ja, für mich auch.
Also ich muss halt dazu sagen, damit der Hörer das vielleicht besser nachvollziehen kann, ich bin halt derjenige, der eben nicht euren Entscheidungsweg gegangen ist, sondern ich bin den Weg gegangen, dass ich quasi Chloe eben nicht opfern wollte oder konnte. Und mein Problem ist aber, ich habe mittlerweile halt beide Enden gespielt. So, und mein Problem ist halt, dass ich eigentlich mit keinem der beiden Enden wirklich, sagen wir, hundertprozentig zufrieden sein kann. So, deswegen, das ist halt so eine Sache. Man kann sich halt darüber streiten, wie ich finde, was das halt jetzt sein sollte. Ich finde es einfach nur, ich sag mal, wenn du halt so eine Entscheidungsmöglichkeit hast, dann solltest du zumindest bei allen Entscheidungen gleich viel Aufwand hineinlegen. Das meine ich halt damit. Das stört mich einfach nur, dass hier, obwohl Entscheidungen möglich sind, deutlich weniger Aufwand eigentlich in die zweite Entscheidung überhaupt mit einfloss. Das meine ich einfach damit.
Ja, ja. Versteh schon. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Spiel... Es ist einfach die logische Entscheidung. Damit hat alles begonnen, dass du Chloe gerettet hast, damals von Nathan. Und das ist halt die Entscheidung, die jetzt quasi rückgängig gemacht werden muss.
Ja, natürlich.
Also darauf lief die Story auch hinaus. Und deswegen haben sie wahrscheinlich das andere Ende einfach nur so. Ich weiß gar nicht, warum es überhaupt zwei Enden gibt. Für mich hätte ich das nicht gebraucht.
Ich finde es schon okay, dass man Chloe retten kann. Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass wenn du das Foto zerreißt, dass es dann entsprechend negative Auswirkungen auf alle haben wird. Also ja, sprich, dass Arcadia genau. Bay weg ist und dass du weg bist am Ende.
Ich bin davon ausgegangen, wenn du Chloe rettest, im Sinne von jetzt, dass du dann quasi da stehst mit ihr und
ihr in den Weltuntergang, genau.
Den Sturm entgegenblickst und quasi beide sterben.
So, genau.
Davon bin ich ausgegangen. Aber es ist nicht
so. Ich auch. In dem Moment, wo ich sage ich mal, den Button auf dem Controller gedrückt habe, habe ich das getan und bin fest davon ausgegangen, dass genau das eben passiert. Und was dann aber tatsächlich passiert ist, dass man dann einfach nur im Auto durch ein kaputtes Arcadia Bay in den Sonnenuntergang fährt.
Aufgang.
Oder Sonnenaufgang. Ich meine, das
ist der Aufgang, ja.
Aber ihr wisst halt, was ich meine. Das ist halt, das war absolut nicht das, was ich überhaupt erwartet habe.
Ja, ich habe es mir auf YouTube angeschaut, weil ich habe das andere Ende genommen. Und ich war baff, dass das das andere Ende sein soll, habe ich auch gedacht. Also das ist halbgar und irgendwie
genau,
halbgar. Krass unzufrieden. Ja, unzufriedenstellend. Ja,
also können wir uns darauf einigen, dass dieses falsche Ende halt einfach scheiße ist.
Ja.
Ja, es ist nicht zu Ende gedacht, das ist das Problem. Ja.
Also hätten sie dann wirklich konsequent gesagt, okay, die Welt geht unter mit deinen Entscheidungen, Max, mit deiner Entscheidung hast du jetzt quasi das Ende der Welt besiegelt und alle sterben, dann wäre das für mich viel logischer und konsequenter gewesen und als zweites Ende auch in Ordnung.
Ja, aber wie gesagt, ich kann nicht über diese Entscheidung irgendwie böse sein, weil die Entscheidung, die ich genommen habe, die hat mir tatsächlich mal gefallen. Und das ist nicht oft mir der auch. Fall in so einem, hier sind zwei oder drei Türen enden. Ich bin in der Zeit zurückgereist. Ich habe mich in dieser Toilette wiedergefunden. Und ich habe diesmal keinen Mucks gemacht, als die da beiden reinstürmen. Chloe wird erschossen. Wir bekommen eine Beerdigung zu sehen. Beziehungsweise erstmal wird der Nathan, weil er ja Chloe erschossen hat, festgenommen. Dann dadurch wird die ganze Sache mit Jefferson aufgedeckt. Alle sind gerettet. Kate springt nicht vom Dach. Victoria ist irgendwie wieder cool mit Max. Und dann kommt man halt zu der Beerdigung und sieht nochmal, wie das wirklich alle Charaktere irgendwie mitgenommen hat.
Ja, und die Musik, die dabei läuft, ist. Oh.
Und das Tolle ist, wie endet es, indem man sieht, dass da dieser Schmetterling auf dem Grab sitzt.
Ja.
Und zack, Ende.
Ja.
Und das war.
Ich fand das super emotional und super bewegend. Also, ich hatte auch, das sage ich nicht häufig, aber ich hatte so ein bisschen Pipi in den Augen. Es war wirklich schön.
Nee, da bin ich voll bei dir. Ich muss dem Ende wirklich zugute halten. Spätestens ab Teil 2 hatte ich beim Spielen immer so dieses Bedürfnis, Chloe auch immer zu retten. So. Und ich finde, dass sie haben es sehr, sehr gut geschafft, quasi, dir einen Charakter ans Herz wachsen zu lassen und dir dann quasi als Spieler nochmal beizubringen, was es heißt, loslassen zu können. So, das finde ich, das schafft halt nicht jedes Spiel. Und das fand ich besonders bewegend in dem Moment, muss ich halt auf jeden Fall zugeben. Klar.
Ja, man muss sich halt mal vorstellen, Max hat das alles noch im Kopf, sie weiß, wie alles passieren hätte können. Und ja. Chloe hat halt nichts von diesen Erinnerungen, was halt so gesehen extrem traurig ist, aber weil Max halt wirklich diese tolle Zeit, diese eine Woche mit ihr durchgemacht hat, wo sie nochmal zusammen sein durften, ich finde, das war ein grandioser Abschluss. Und
warum? Ja, ich wollte nur da hinzufügen, Da würde ich euch tatsächlich gerne eine Frage stellen wollen, weil ich selber darüber nachdenke und mir tatsächlich nicht sicher bin. Jetzt, wo wir das Ende gesehen haben, so wie wir es gesehen haben, mir erschließt sich nicht ganz, ob Max danach immer noch diese Fähigkeit hat. Dazu sagen sie ja nichts.
Ja, selbst wenn sie hat, weiß sie ja, was passiert. Also ich vermute, selbst wenn sie die haben sollte, wird sie die nie wieder einsetzen. Weil sobald sie wieder rumfuscht in der Zeit, geht der Sturm wieder los. Ob der jetzt einen Tag später kommt oder nicht, spielt keine Rolle. Also ich glaube, dass die Frage nicht beantwortet werden muss und deswegen haben sie dazu nichts gesagt.
Ja, ich bin tatsächlich, mich interessiert das tatsächlich sehr, weil es durchaus ja auch häufiger schon, sagen wir mal, in Filmen und generell so in Popkultur ja auch immer wieder so Fragen aufgeworfen worden sind, im Sinne von, wie weit ein Mensch bereit ist, einen anderen zurückzuholen. So, ich meine damit jetzt nicht, dass das eventuell tatsächlich wirklich irgendwann in ihrem Kopf passieren könnte. Ich finde es nur sehr interessant, darüber nachzudenken, ob Max jetzt theoretisch diese Fähigkeiten hat, immer noch. Weil es ja theoretisch könnte es ja bedeuten, dass sie ähnlich wie zum Beispiel bei einem Final Destination, wenn sie mal irgendwann die Straße entlang läuft, dann sieht, dass da ein Schulbus mit Kindern verunglückt ist, ob sie dann theoretisch diese Fähigkeiten eben hat oder ob es in dem Moment, wo sie alles wieder korrigiert hat, in dem Moment auch die Fähigkeiten weg waren. Ich finde das einfach nur interessant, quasi darüber nachzudenken.
Ich sage mal so, sie sollte zumindest immer ihre Kamera da, um dann ein Foto schießen zu können. Ja. Um das eventuell wieder rückgängig machen zu können. Also ich gehe davon aus, sie hat ihre Fähigkeiten, aber ob sie nochmal einsetzt,
Ja, bezweifle ich, wie gesagt. Sie weiß, also sie kennt jetzt die Konsequenzen.
Ja, es ist ja immer so. Es hat alles Konsequenzen.
Und wie gesagt, ich war sehr zufrieden mit dem Abschluss.
Ja, also mit dem Ende kann ich auch sehr gut leben und ja, wie gesagt, das war sehr emotional und bewegend und passte für mich wie Faust aufs Auge.
Ja, ich hatte halt wirklich Angst, das habe ich ja am Ende der letzten, also von Episode 4 Podcast gesagt, dass ein mieses Ende hätte die gesamte Erfahrung ruinieren können. Und die haben die Dinge gemacht, die ich halt befürchtet hatte. Die Erklärung, weshalb das so kommt, ist 0815, wie gesagt, Butterfly-Effekt. Die Entscheidungen, die man getroffen hat, sind alle irgendwie doch nebensächlich. Aber weil die Geschichte halt trotz allem so rund abgeschlossen wird, kann ich da nicht böse drüber sein. Mir hat es wirklich gefallen. Ich bin wirklich mitgenommen gewesen am Ende, als die Credits liefen. Und ich habe noch darauf gewartet, dass nach den Credits irgendwas kommt.
Das ist nicht von Marvel, das Spiel, nein.
Es ist nichts passiert, aber es war einfach ein runder Abschluss. Und selbst die Dinge, vor denen ich Angst hatte, die dann auch eingetreten sind, die konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Ende einfach super geschrieben war, das für welches ich mich entschieden hatte. Und
Stimme dir da auf jeden Fall zu. Generell, ich muss halt sagen, die erste Episode ist halt noch so ein sehr, sehr langsamer und vielleicht ein bisschen langweiliger Einstieg, aber gerade die Geschichte ist halt definitiv die Stärke des Spiels oder wieso man das Spiel spielen sollte und die wird halt von Episode zu Episode wirst du halt immer tiefer reingezogen und ich finde auf jeden Fall, dass das, wenn du dann mit Episode 5 durch bist, dass du auf jeden Fall, sag ich mal, mit einem sehr guten Gefühl eigentlich rausgehst.
Ja. Also ich weiß nicht, ob es für mich ein Spiel des Jahres Kandidat ist, aber es steht auf jeden Fall ganz oben in der Liste.
Also es ist bei mir auf jeden Fall in meiner Top-Liste für das Jahr.
Ja, bei mir auch. Also in der Top-Liste ist es auf jeden Fall drin, in den Top 5. Und
dafür hat es mir doch ein bisschen zu viele Tiefs gehabt.
Ja gut, du hast auch noch viele, viele andere Spiele gespielt. Ich nicht. Ich habe nicht so viel dieses Jahr. Es ist wirklich sehr mau. Und da passt das gut rein, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe es ja auch ziemlich am Stück gespielt, doch schon sehr gefesselt davon.
Ja, ich hab's auch gerne gespielt. Also
ich habe die Episode 5 sogar auf Englisch gespielt, ja, wo ich bei den anderen immer auf die Übersetzung gewartet habe.
Ja, und jetzt warten wir auf das neue Don't Not Spiel, das Vampir, das Open World Rollenspiel, wo wir bisher
vom Trailer interessant her aussieht, aber ich weiß nicht, wenn es Open World ist. Schauen wir mal.
Warten wir ab, wie sie Open World interpretieren.
Ja. Habt ihr mal Vampire the Masquerade gespielt?
Nee, man hört viel Gutes drüber.
Aber ich hoffe halt, als ich dieses Vampyr, den Trailer gesehen habe, ich habe halt sofort gehofft, dass das halt hoffentlich in diese Richtung geht. Kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Aber haben Sie denn irgendwas dazu gesagt, wann das kommen soll?
Nee.
Das dauert bestimmt noch.
Es kann sich auch ruhig Zeit lassen. Aber weshalb ich darauf zu sprechen kommen wollte, ist, dass Download halt immer schön mit den Formeln rumgespielt haben bisher. Und als ich das gehört habe, musste ich an das erste Legacy of Kain denken, das auf der PS1, was auch eine Open-Draufsicht hat. Ja, das hat mir allerdings nicht gefallen. Ich mag halt diese westlichen Rollenspiele nicht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es das in diese Richtung geht. Und ich dann dass das erste Don't-Not-Spiel sein wird, womit ich nichts anfangen kann. Und ich lasse das hier so groß klingen, das wäre dann halt ihr drittes Spiel. Aber ich blicke dem eher gespalten entgegen. Ich bin nicht so der Open-World-Rollenspiel-Fan. Warte ich ab, was sie draus machen, aber ich denke schon, dass sie was Cooles draus machen. Zumindest der Arzt, der sieht schon mal super aus. Ich vermute mal, dass das die Cutscenes dann sein werden. In diesem handgezeichneten und handanimierten Stil.
Ja, es sieht auf jeden Fall nicht uninteressant aus. Ja, warten wir es ab.
Wir wissen halt nur noch nicht großartig viel drüber. Aber wie gesagt, ja. Abwarten ist die Devise. Und auf Life is Strange haben wir lange genug gewartet. Ich würde sagen, wir können dieses Kapitel endlich schließen. Ich bin froh, es gespielt zu haben. Ich wünschte nur, ich hätte gewartet, wie du, Kai, bis mehr Episoden verfügbar waren. Denn ich habe immer diese großen Lücken dazwischen gehabt. Und das ist wirklich mein größter Kritikpunkt an
diesem Spiel. Ich kann dieses Episodenspielen mit den langen Wartezeiten dazwischen auch nicht ab. Ich habe jetzt mir letztens, wie Telltale Sale war auf Steam, habe ich mir dann auch das Game of Thrones mitgenommen. Da fehlt aber auch noch die letzte Episode. Und ja, bisher habe ich noch nicht reingespielt, weil wenn, dann spiele ich das auch wieder am Stück.
Ja.
Ich mag dieses lange Warten nicht.
Ich habe das erste Mal jetzt so ein Episodenspiel halt mitgemacht, wo ich das von Anfang an gespielt habe, und ich werde das nie wieder machen. Das ist mir zu nervenaufreibend. Ich werde ab sofort warten.
Ja, oder halt wie bei
diesem lieber direkt Game of the Year kaufen.
Wie bei dem Resident Evil, wo die wirklich so nah hintereinander immer erscheinen, dann geht das ja. Ja, aber bei diesen Adventures, wo du so lange warten musst, Monate und Monate, nee. Das
ja, eine Woche oder zwei sind ja noch okay, aber alles andere ist halt irgendwie viel, viel zu lang. Gerade bei einem Spiel, wo irgendwie deine Hände merken sich ja quasi auch unterbewusst, wie die Steuerung geht und wie du, sagen wir mal, wie die ganze Mechanik und die Welt funktioniert, das merkst du dir einfach. Und nach zwei Monaten ist das aber wieder vollkommen weg und du musst jedes Mal neu reinfinden. Das ist nicht besonders gut gelungen, sage ich mal.
Ja, und deswegen musste der Fischer sterben, weil ich vergessen hatte, dass ich die Zeit zurückspulen kann. Wie gesagt, es ist ärgerlich, sowas. Ach Gott. Ja, nee. Das soll es dann gewesen sein mit diesem dicken Doppelpater. Wie gesagt, wir haben jetzt keine festen Pläne für kommende Woche, aber ein paar Themen, die auf jeden Fall anstehen demnächst. Und darunter fallen unter anderem Assassin's Creed Syndicate, Metal Gear Solid 5, Witcher 3, das Add-on irgendwann. Und Roman hat sich freiwillig gemeldet, mit mir über die Final Fantasy 15 Demo zu sprechen.
Ja, wenn jemand Interesse daran hätte, Halo 5 habe ich erst gestern durchgespielt. Das wäre theoretisch auch was, wo ich was
zu sagen hätte. Da musst du Thomas fragen.
Wollte ich gerade sagen, da ist höchstens Thomas eventuell mit dem Boot, ja. Sonst, ja. Weil wir haben alle keine Box.
Ja.
Und selbst dann würde ich nicht Halo spielen.
es war geschenkt, doch, deswegen. Doch.
Warum nicht?
Da schaue ich mal rein.
Also ich habe Reach habe ich gespielt, ja. Das war ganz gut.
Ja, das einzige Halo, was sich nicht wie Halo anfühlt, hat dir gefallen.
Und ja.
Jetzt willst du in Halo einsteigen.
Man muss halt dazu sagen, für den Fall, dass es nie zu einem Podcast kommt, es ist sowieso ganz komisch gewesen, das für mich zu spielen. Bisher war es ja so, dass das Spiel immer ein Splitscreen-Koop hatte. Das heißt, ich habe alle Halos davor immer mit meinem Kumpel zusammen durchspielen können. So. Und das war halt immer so die Erfahrung, Halo, spielst du zu zweit die Kampagne durch. Und das ist das erste Mal, geht das nicht. Next Gen und es geht einfach nicht. Und da war das komplette Gefühl, das Halo-Gefühl war für mich schon nicht mehr da.
Super.
Ja. Na gut.
Ach Gott. Vielleicht ein andermal. Wie gesagt, müssen wir Thomas mal anhauen.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, danke euch beiden, dass ihr euch gemeldet hattet für den Podcast, dass wir daraus einen Zweiteiler machen konnten. Ich hoffe, ich habe euch nicht genervt, dass ihr mir jetzt meine Meinung doppelt hören musstet.
Nö, überhaupt nicht.
Ich meine die Hörer.
Ja.
Ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einem frischen Thema. Hoffentlich mit weniger Zeitspielereien, denn der Zeitfluss muss bestehen bleiben. Ich bin der Maurice. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich sag auch ciao, euer Kai.
Jo, ich verabschiede mich auch, euer Roman. Ciao.